Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, was war der Höhepunkt für euch in der vergangenen Woche? Gab's sowas? Vielleicht ein schönes Essen am Freitagabend? Ein Gespräch mit einem guten Freund? Ein gelungenes Projekt am Arbeitsplatz? Für die jungen Leute vielleicht
gute Schulnote? Vielleicht auch ein Herbstspaziergang, ich weiß es nicht. Es gibt diese Höhepunkte, die Gipfelerlebnisse, die wir manchmal auch nur ganz unbewusst wahrnehmen. Ein Gipfelerlebnis hat man natürlich möglicherweise im Urlaub. Also wir waren mal auf der Arnspitze im Leutaschtal, das war sehr toll, sehr anrührend. Höhepunkte, Gipfelerlebnisse, das kennen wir nicht nur vom Wandern, sondern in der Tat auch aus unserem persönlichen Leben, vielleicht auch aus dem gesellschaftlichen Leben. Da gibt es den G7-Gipfel, Gipfeltreffen mit Gipfelgesprächen. Ich möchte euch heute Morgen gern zu einem Gipfelgespräch einladen. Und zwar anhand eines Textes aus dem Neuen Testament, den ich gleich noch benennen werde. Der Text beginnt wie folgt. Und jetzt muss ich mal gucken, jetzt habe ich es, glaube ich, hier verdödelt. Kannst du noch mal gucken, dass ich das hier mit dem Laptop, mit dem Handy gut einspielen kann? Ich glaube, du musst, ich habe es hier, Manuel. Guckst du mal? Ah, okay. Muss ich auf Ablauf drücken? So, schauen wir mal.
Ja, genau. So, also. Der Text beginnt wie folgt. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf einen Berg, wohin sie Jesus gerufen hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen. Die Jünger waren eingeladen zu einem Gipfelgespräch. Und das ist schon interessant. Es waren 11 Jünger. Eigentlich könnten wir von den G12 sprechen hier. Aber einer fehlte. Und das hat mich stutzig gemacht. Es sind ja wirklich eigentlich 12 und wir kennen den Namen und wir kennen auch den Grund. Wir wissen auch, dass eine Nachwahl erfolgte für diesen fehlenden Jünger. Man kann es so sehen, da ist ein Platz heute frei bei einem Gipfeltreffen und das könnte eine Einladung an dich heute Morgen sein, dabei zu sein und zu Jesus zu kommen. Die Jünger machen sich also auf den Weg und sie begegnen dem gekreuzigten Auferstandenen. Aber es war nicht so ganz einfach für sie. Sie hatten einiges mitgemacht. Das Auf und Ab der vergangenen Tage, ja die gesamte Zeit mit Jesus, die vielen Begegnungen und die Ereignisse, vor allen Dingen zuletzt, die sie nicht wirklich einordnen konnten in Jerusalem. Sie konnten auch in der neuen Begegnung mit Jesus ihre Zweifel nicht unterdrücken. Wie ist das wirklich einzuschätzen, was wir mit Jesus erlebt haben? Macht das Ganze noch Sinn? Gerade weil die Dinge doch irgendwo so anders gelaufen sind, das, was da Karfreitag passiert ist in Jerusalem. Und ist das überhaupt noch richtig, was wir hier machen? Lohnt es sich noch zu glauben? Wird es möglicherweise auch vorbei sein damit? Oder wenn wir neu anfangen, wird es gelingen, was wir uns vornehmen? Es gibt ein Zitat, das greift das interessant auf, finde ich. Der Glauben hat den Zweifel zum Bruder. Der Glauben hat den Zweifel zum Bruder. Zweifel sind Teil des menschlichen Lebens. Wir machen unsere Erfahrungen im Leben, am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft, die uns zum Grübeln bringen oder vielleicht auch zum Zweifeln. Und da gibt es auch Zweifel an der Gemeinde, an Jesus, wie die Jünger. Da gibt es Probleme, Konflikte untereinander, unter Christen und da menschelt es und da gibt es auch manchmal keine Lösung. Unfrieden, Unversöhnlichkeit. Es gibt Reibungsflächen, Missverständnisse neben dem Guten, was wir doch tatsächlich erleben. Und wir Menschen, wir sind doch verwundbar und wir können uns auch verletzen. Und wir haben auch manchmal doch auch Zweifel an uns selbst. Wir haben Zweifel, ist das richtig, was ich tue, was ich mache? Wir haben Zweifel manchmal aus dem Glauben heraus, Jesus, wo bist du eigentlich? Kannst du nicht mal deutlicher sprechen? Und dann, was Jesus ja auch erlebt hat. Wie ist das einzuordnen, dass er leiden musste? Ja, ich erlebe Leid auch in meinem Leben. Und wie ist das mit der Auferstehung? Muss das nicht mal aufhören damit, mit diesen Konflikten? Wir sind also nicht über alle Zweifel erhaben. Und hier steht, dass sie zu Jesus gekommen sind und einige zweifelten. Woran haben sie denn gezweifelt? An sich, an Jesus? Vielleicht wird es von allem etwas gewesen sein, so tief drin, wie es auch in uns sein kann. Aber Jesus lässt die Zweifler nicht allein. Und das wird im Laufe dieses Gipfelgespräches auch deutlich. Himmel und Erde werden sie berühren. Vielleicht können wir das mal einspielen. Mache ich das doch auf Ansage jetzt? Ich drücke hier drauf und es kommt leider nicht. Ja, guck mal. So. Irgendwie klappt es nicht. Macht der Matthias das weiter? Dann mache ich immer die Ansage, ja? Okay, also sie sind also eingeladen zu einem Gipfelgespräch und der nächste Punkt, den du jetzt einspielen möchtest, bitte, genau, ist doch der, dass manchmal sich Himmel und Erde berühren. Das sind doch so wunderbare Augenblicke im Leben von Menschen, wenn sich Himmel und Erde berühren. Also Jesus lädt ein zu diesem Gipfeltreffen und es ist interessant, dass es auf einem Berg ist. Das fällt mir auch auf, als ich den Text gelesen habe. Und Berge kennen wir natürlich in der Bibel von wichtigen Ereignissen her. Auf dem Berg Sinai offenbarte sich Gott und übergab Mose die 10 Gebote. Vom Berg Nebo aus durfte Mose kurz vor seinem Tod noch in das gelobte Land schauen. Auf einen Berg führte Jesus die 3 Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, um sie in das Geheimnis seines Todes und der Auferstehung einzuweihen. Und auf einem Berg versammelte sich Jesus mit seinen Jüngern und hielt die berühmte Bergpredigt. Das war kein Zufall. Auf einem Berg habe ich den Überblick. Ich kann in die Niederungen des Alltags schauen, mit einer vielleicht erweiterten Einstellung wieder herabsteigen. Und ich kann im Normalleben dann mit diesem Bild sozusagen positiv in das Leben hineingehen. Und Jesus konnte voraussetzen, dass die Jünger die Symbolik des Berges verstanden haben. Und auch heute sind Berge immer noch heilige Orte, an denen sich Himmel und Erde berühren und die Menschen, Bergsteiger wissen es, von Ehrfurcht ergriffen werden. Und kommen wir damit zum zweiten Teil des Textes und dieser Jesus-Begegnung, das überrascht. Und da schauen wir uns jetzt mal den Text an. Bitte einspielen, genau. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie nieder vor ihm, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf dem Namen des Vaters und Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Text, der uns also heute beschäftigt, diese Jesus-Begegnung, finden wir im Matthäus-Evangelium, bekannt unter der Überschrift Missionsbefehl. Jesus begegnet seinen zweifelnden Jüngern und gibt ihnen eine nicht zu erwartende Perspektive mit. Er traut ihnen viel zu. Zu viel vielleicht? Die Jünger sollen unterwegs sein zu ihren Mitmenschen mit einem Auftrag, der eigene Grenzen sprengen und überschreiten kann. Das Evangelium ist an alle Völker, an alle Menschen, an alle Kulturen gerichtet. Keine Privatsache mehr, sondern es ist mehr als eine persönliche Einladung an alle Menschen gerichtet. Und was die Jünger und was wir heute den Menschen zu sagen haben, kommt vom Himmel, von Gott und gehört auf die Erde. Das, was von Gott zu sagen ist, ist wegweisend für Menschen aus jedem Volk, weltweit. Und dabei geht es nicht darum, sich über Menschen zu erheben und Macht und Druck auszuüben, sondern Gutes zu tun in Worten und Taten. Und lernen können wir von Jesus selbst. Geht hin in alle Welt. Ich habe das Wort mal betont jetzt im Text, wenn du das mal anklickst, bitte. Geht hin in alle Welt. Christsein ist kein Versteckspiel. Keine Ecken und Enden, keine Orte und Kontinente, wo die Jünger Jesu nicht sein sollten. Christsein heißt, unterwegs zu sein zu Menschen aus allen Kontinenten und Kulturen, in unserem Land oder in fernen Ländern. Jesus selbst war ja Reisender in Sachen Gottes. Die Bibel berichtet davon, dass er ständig auf Achse war, von einem Dorf zum nächsten zog und die Menschen dort aufsuchte, wo sie lebten, wo sie feierten, wo sie arbeiteten. Jesus wurde zwar auch gesucht, aber im Wesentlichen wanderte er umher, ging zu den Menschen und wirkte dort, wo die Menschen lebten, am See, bei Petrus, in der Synagoge, auf dem Feld, auf dem Markt, in ihren Häusern, Zachäus. Er war zur Hochzeit eingeladen, hat mitgefeiert. Jesus gründete keine Schule, baute kein Haus, eröffnete kein Institut Frohe Botschaft. Im Gegenteil, er hatte noch nicht einmal einen festen Wohnsitz. Jesus war kein Guru, der in seinem Tempel sitzt und darauf wartet, dass die Menschen zu ihm hereinkommen, um kluge Reden zu hören. Und es wäre ein ebenso großes Missverständnis, wenn wir nur die Kirche öffneten, damit die Menschen von draußen hinein in die heiligen Hallen kommen. Jesus ist aktiv auf Menschen zugegangen, hat Begegnungen gesucht und er hat sich in seinem Reden und Handeln zunächst einmal auf die äußeren Lebensumstände eingelassen. Und er hat damit eine ganz niedrige Kommunikationsebene geschaffen und hat dadurch sein brennendes Herz für die einzelnen Menschen gezeigt und erlebbar gemacht. Jesus' Begegnungs- und Beziehungsverständnis war das der hingehenden Liebe. Der hingehenden Liebe. Gerhard Scheibel hat mal das so formuliert: Die äußeren Umstände sind entscheidender Teil der Botschaft. Mehr noch, sie sind der Boden, der Ausgangspunkt jeder Kommunikation im Blick auf den Glauben. Jesus war bei den Menschen, wo sie lebten, wo sie arbeiteten, wo sie feierten, am See, auf dem Markt, im Hochzeitsfest, in der Synagoge. Und Jesu Mission war immer ganzheitlich. Also keine Abgrenzung, keine Berührungsängste. Und das ist so interessant, was dann passiert. Ich war mal in Hamburg in einem besetzten Haus und bin dann irgendwie quer durch die Balken, die sie da aufgebaut haben, hindurchgekrochen, weil sie wollten ja nicht, dass die Polizei da reinkommt. Und als ich da war, hieß es erstmal: Bist du Bulle? Nein, bin kein Bulle, ich komme vom Jesus Center. Durch die Balken durch in ein dunkles Zimmer und dann saß ein Matthias und der hatte wohl gerade einen Joint geraucht. Es war ganz dunkel und die Wand war ganz schwarz gemalt und da war irgendwie so ein gelbes Licht da drin. Und dann sagte er so: Ja, da ist das Licht Gottes. Und mein Kollege sagt: Jo, und wir sind jetzt auch hier. Das fand ich so interessant. Also da habe ich gelernt, wie man anknüpfen kann an der Lebenssituation eines Menschen. Keine Abgrenzung, keine Berührungsängste, Begabung gebrauchen, einfach machen, was Jesus sagt. Und das ist diese Einladung, wenn wir lesen: Geht hin in alle Welt. Und dann lesen wir: Machet zu Jüngern. Das muss ich ein bisschen ausführen, dieses Jüngermachen, diese Jüngermachregel. Und wenn du das mal anklickst, dann sehen wir das auch hier. Wir sollen dabei helfen, dass Menschen Freunde Jesu werden, zu Jüngerinnen und Jüngern, zu Lernenden, die nicht Mitglieder einer Religionsgemeinschaft werden und auch nicht als Zahl in der Missionsstatistik auftauchen. Das ist überhaupt nicht von Interesse in diesem Augenblick. Da, wo wir nicht hinkommen, sollten wir die unterstützen, die sich als Jünger Jesu und Gemeindemitarbeiter im Außendienst engagieren. Ich habe da eine Sammlung für Sierra Leone. Es ist gut, wenn man diese Menschen unterstützt, da wo man selber nicht hinkommt. Aber wo komme ich hin? Wo bin ich unterwegs? Und wo kann ich Menschen begegnen? Und was heißt es für mich, zu Jüngern machen? Um das klar zu formulieren: Die Jünger haben weder die Stärke noch Macht zu demonstrieren. Sie müssen nicht Einfluss gewinnen oder brauchen keine Anerkennung zu suchen. Sie müssen die Welt auch nicht umkrempeln oder nach Programmen suchen, mit denen das, was sowieso nicht gelingt, funktioniert. Es geht auch nicht darum, andere zu vereinnahmen oder den Glauben aufzuzwingen. Und wie oft ist Kirche in der Geschichte diesem Missverständnis verfallen und ist dadurch auch schuldig geworden? Lebt, wie es Jesus entspricht, wie Menschen mit gegenseitigem Respekt friedfertig und achtsam und würdevoll miteinander umgehen können, das können wir von Jesus lernen. Und wenn wir diese Jüngermachregel lesen und das vertiefen, dann fällt auf: Jesus ist doch der, der als der Auferstandene der Herr ist. Er hat Tod und Teufel und Sünde überwunden. Und was Jesus hier sagt, hat er schon vor Golgatha gesagt: Mir ist gegeben alle Gewalt. Nicht die, die sich als gewalttätig erweisen, Schrecken und Furcht unter die Menschen bringen, sind die Herren. Nein, Jesus ist der wahre Weltenherrscher, der zum Mitmenschen geworden ist. Nicht mit vernichtender Gewalt, sondern mit rettender Kraft der Befreiung und Sündenvergebung. Und wenn ein Freund Jesu, ein Mensch, ein Jünger Jesu geworden ist, dann hat er das immer auch ganzheitlich erlebt. In der Verkündigung des Evangeliums, also wo Worte auf den Punkt gebracht worden sind, durch Diakonie, Handeln, das in Bewegung bringt, und durch Koinonia, Gemeinschaft, die aufbaut und gut tut. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Haben wir gestern gelesen, diesen Text. Das ist Machet zu Jüngern. Machet zu Jüngern, und dann kommt hier eine Partizipalverbindung, indem ihr tauft. Auch interessant. Mache zu Jüngern, indem ihr tauft. Keine Jüngerschaft ohne Taufe. Vielleicht kannst du das Stichwort mal anklicken, bitte. Die Taufe ist kein Menschenwerk, sondern erfolgt aus der Begegnung mit Jesus heraus. Und selbst hier könnten wir Martin Luther zitieren. Er sagt im großen Katechismus über Taufe: In diesen Worten sollst du zum ersten merken, dass hier steht Gottes Gebot und Einsetzung, dass man nicht zweifle, die Taufe sei ein göttlich Ding, nicht von Menschen erdacht noch erfunden. Taufe geschieht im Auftrag Jesu, ist an sein Wort gebunden. Er ist der Stifter der Taufe. Er gibt ihr den Inhalt und die Bedeutung. Er will, dass dieser Befehl nicht gering geachtet wird, sondern ernst genommen wird. Ich mache regelmäßig im Jahr Taufkurse, und es ist interessant, wenn wir biblische Bilder mal lesen. Was wird denn eigentlich mit der Taufe verbunden? Da gibt es Bilder, die anrühren. Das heißt, in der Taufe wird ein Mensch begraben. Der alte Mensch ohne Gott ist tot und steht auf durch Christus zu einem Leben mit Gott. Also eine Grablegung und eine Auferstehung. Dafür steht Taufe. Oder dass einer durch die Taufe Christus anzieht. Oder es wird vom Bad der Wiedergeburt gesprochen. Gut, wenn man mal den ganzen Dreck des Lebens abwaschen kann. Und es wird von Rettung gesprochen, so wie Noah errettet worden ist oder das Volk durch das Schilfmeer steht. Steht die Taufe für Errettung. Ich habe öfter Menschen da in meiner Gemeinde, die sagen dann: Ja, ich möchte mich taufen lassen. Ich bin zwar als Kind getauft worden, aber ich habe gemerkt, das ist was ganz anderes, wenn ich mich bewusst dafür entscheide und wenn ich das bewusst erlebe als spirituelles, als geistliches Ereignis. Und dann passiert dann auch was in meinem Leben. Das verändert mich, das ist ein Doppelpunkt. Und dann frage ich bei der Vorbereitung immer, welches Bild hatte ich besonders angesprochen? Dann sagte mir mal vor 2, 3 Jahren eine Frau: Also dieses Bild mit dem Anziehen, ich will Christus anziehen. Und nichts ist uns näher als Kleidung. Also bei mir jedenfalls, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ja, und wenn Christus so nah ist und ich mache das bewusst, dass ich mich hingebe sozusagen in dieses Taufereignis als geistige, spirituelle Erfahrung, dann erlebe ich, wie Christus sich anzieht, mir anzieht, für mich in meinem Leben. Und hier in diesem Text wird auch deutlich, das hat unmittelbar mit Jesus zu tun. Und das ist auch ein Herrschaftswechsel zum Guten. Hier steht: auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist ein Fachausdruck, also die Banker, die wissen das vielleicht, kommt aus dem antiken Giroverkehr und bedeutet, dass die Gutschrift einer Summe auf das Konto des Genannten übergeht. Und die Taufe auf den Namen Jesu bedeutet einen Rechtsanspruch. Fortan hat Jesus einen Eigentumsanspruch, einen Eigentumsanspruch an den Getauften. Machet zu Jüngern, indem ihr tauft. Und wenn das so ist, wenn man getauft ist, und viele haben das ja schon bewusst sozusagen erlebt in ihrem Leben, dann wissen sie aber auch, es ist nicht immer einfach, dabei zu bleiben. Martin Luther hat mal gesagt: Der alte Adam ist tot, aber das Aas kann schwimmen. Da kommen immer wieder Dinge im Leben vor, wo wir merken, wir sind herausgefordert. Und darum ist es gut, dass man die Fragen und Zweifel, wie bei den Jüngern, dass man die aufnimmt und bedenkt und ernst nimmt und reflektiert. Aber dass man sich auch immer wieder gegenseitig stärkt und ermutigt. Und das macht der nächste Punkt deutlich. Lehrt sie halten alles, was ich euch gesagt habe. Was hat denn Jesus gesagt? Da könnte man sagen, okay, das sind theologische Wahrheiten, die sind wichtig. Aber wenn wir Jesu Leben anschauen, dann war das mehr als nur eine theoretische Lehre. Es war keine Religionswissenschaft, es war keine Idee, es war kein Prinzip, es war keine Lebensweisheit oder Philosophie. Geht hin, machet zu Jünger, taufet sie und lehret sie halten alles, was ich euch gesagt habe. Das ist eine positive Aufforderung, lebt meine Lehre und lehrt mein Leben. Lebt meine Lehre und lehrt mein Leben. Und so wird sich das Miteinander von Menschen zum Guten verändern. Jesus gibt seinen Jüngern das weiter, was sein innerstes Anliegen war, Menschen mit Gott zu verbinden, eine Beziehung zu haben zu Gott, dem Vater. Und ihnen eine Orientierung zu geben, das persönliche Leben in der Orientierung an ihn zu gestalten. Und Jesus möchte, dass wir dabei Lernende bleiben. Wir sind nie fertig. Wir haben natürlich Erfahrungen, bestimmte Dinge, die uns wichtig geworden sind, die wir mitnehmen. Und trotzdem, die Zeiten ändern sich, Menschen ändern sich, Beziehungen ändern sich. Und deshalb ist es gut, wenn man offen ist, zu lernen. Und dieses lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Da geht es nicht um etwas aufschwatzen oder Leute zu bedrängen, sondern ein Angebot Gottes weiterzusagen und sagen, Mensch, überleg mal, könnte das nicht gut sein für das Leben? Du musst das selber entscheiden. Jesus hat Menschen immer in eine freie Entscheidung hineingestellt. Und das gilt auch für die Jünger. Dass man da im Gespräch ist und überlegt, was gut und richtig und recht vor Gott ist. Aber Jesus hat niemals unter Druck gesetzt. Glaube und Druck, das ist wie Feuer und Wasser. Es geht um Überzeugungen und Menschen zu gewinnen, das Gute zu tun. Das, was Jesus entspricht, aus der Beziehung zu Gott, dem Vater. Lehret, was ich euch gesagt habe. Gipfelerlebnisse bereichern unser Leben. Und wenn dann der Abstieg in den Alltag beginnt, fangen manchmal ja die Sorgen doch an. Vielleicht auch die Zweifel wieder. Vielleicht kennen wir das ja, wenn es morgen an den Arbeitsplatz geht. Und Jesus weiß um solche Situationen und Herausforderungen. Und er macht ihnen Mut. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Vielleicht kannst du das mal verstärken. Das ist für uns wichtig. Heute ist Sonntag. Morgen geht es wieder in den Alltag. Und es ist gut, dass Jesus seine Gegenwart verheißt. Kannst du das mal anklicken, Matthias? Ja, dass seine Jünger wissen sollen, sie dürfen sich seines kräftigen Beistands und seines bei ihnen Seins gewiss sein. Jesus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Das will er damit auch sagen. Aber wie ist er denn bei mir alle Tage? Jesus ist bei mir durch den Heiligen Geist. Wir haben das beim vorletzten Mal miteinander bedacht. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie Jesus durch seinen Geist mit den Jüngern unterwegs ist. Der Heilige Geist ist kein anderer Geist Jesu, aber er zeigt eben auch, was Jesus wichtig ist und was Jesus bedeutsam ist und was die Botschaft Jesu voranbringt in dieser Welt. Es ist eine Kraft, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und er ist ein Fürsprecher, das heißt, wo ich an meine Grenzen komme, wird mir durch Impulse deutlich, dass bestimmte Dinge dran sind oder wichtig sind zu tun. Manchmal gehen Türen auf, das kann eine Führung des Geistes sein. Es wird manchmal klar, wenn wir gemeinsam beten und Gottesdienst feiern, was dran ist. Wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir diskutieren, dann wird manchmal deutlich, ja, jetzt sind wir an dem Punkt, wo klar ist, was zu tun ist. Jesus ist mit mir durch den Heiligen Geist. Und er ist mit mir durch sein Wort. Das ist ein wunderbares Privileg, dass wir das Wort Gottes haben, das Alte und Neue Testament. Wir können lesen, wie Gott unter und mit den Menschen war. Gott hat immer wieder geredet. Und als die Zeit gekommen war, durch sein Wort, das Mensch geworden ist, Jesus Christus. Von Jesus lesen wir in den Evangelien, wie er gelebt hat, wie er Beziehungen gestaltet hat, wie sich Menschen auch geändert und verändert haben. Jesus ist mit uns durch sein Wort sozusagen schwarz auf weiß. Gut, wenn wir eine Bibel haben, gut, wenn wir darin lesen. Und Jesus ist mit mir und ist mit uns, wo zwei oder drei
in seinem Namen versammelt sind. Und das ist die Gemeindeversammlung, das ist der Gottesdienst, das ist der Hauskreis. Da, wo Menschen im Namen Jesu zusammenkommen, ereignet sich seine Gegenwart. Jedenfalls besteht eine sehr große Möglichkeit, wenn die Menschen sich dabei auf ihn ausrichten. Und Jesus ist mit mir und er ist bei uns, wenn wir mit ihm reden, beten. Und unser Gebet kann uns stärken in der Gewissheit der Gegenwart Jesu. Wir können ihn bitten, dass er sich erweist als der, ich bin bei euch. Dazu gehört auch eben, dass wir sagen, Jesus, zeig dich, dass ich dich spüre. Führe mich in den Chancen und in den Herausforderungen, gerade wenn es nicht so ganz einfach ist in meinem Leben. Dass ich mit ihm das teile, dass ich das sage, dass es deutlich wird, ich komme jetzt gerade nicht klar, jetzt mach du mal. Und auch in den Fragen und Zweifeln des Alltags, wie bei den Jüngern, die ja mit Zweifeln gekommen sind. Eine Einladung, mit Jesus zu reden. Jesus hat seinen Jüngern, dir und mir, seine Gegenwart, sein Mit uns Sein zugesagt, überall und jederzeit. Es gibt keinen Ort, an dem er nicht sein könnte. In unserem Alltag, in unseren Niederlagen, bei unseren Höhepunkten. Vertrauen wir uns Jesus und unsere Welt Jesus an. Jesus ist der Herr. Amen. Ich lade ein zu einer Zeit der Stille.
Ich habe ein Lied rausgesucht mit einem Versprechen. Ein Versprechen, was wir abgeben können, was wir nicht unbedingt abgeben müssen, aber was wir abgeben können Gott gegenüber. Also singt das Lied bewusst oder singt es lieber nicht. Ich habe mich gefragt, warum ich das zweite Lied rausgesucht hatte, was danach kommt. Da geht es darum, dass er der Ewige ist. Dass wir, ja, warum sind wir gesandt? Was hat das, was, für was eigentlich? Was für ein Selbstbewusstsein bringen wir mit, wenn man gesandt ist? Dann muss man doch irgendwie, ne, so selbstbewusst auftreten, sonst bringt man noch gar keine Wörter über die Lippen. So ein Ewigkeitsbewusstsein, ein Gottesbewusstsein. Das ist das, was das Lied ausdrückt danach. Und ja, aber jetzt, ihr könnt gerne mitsingen. Setzt eure Maske auf, wenn ihr sie nicht schon auf habt.
It's you I live for, you I live for.
Wir denken ja darüber nach, was wir mit unserer Gemeinde anfangen, wie es weitergehen soll. Und ein Satz hatte mich berührt gehabt, der hat gesagt, vielleicht sollen wir auch einfach warten. Und Deswegen ist mir dieses Lied gekommen, was wir schon länger nicht gesungen haben, glaube ich.
Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn. Denn du regierst für immer, denn du bist unser Retter. Du bist der ewig treue Gott. Stehst du immer bei, schenkst du.